ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Schottgläser oder so Gläser für kurze. Du weißt, was ich meine.
Okay, warte, mein erster Gedanke war Stakanchiki, aber das sind Gläschen.
Gläschen, da kannst Gläschen. Du auch Wasser draus trinken eher.
Gibt's nicht so...
Oder Saft.
Stjopitschke? Nee, ne? Gibt's nicht?
Noch nie gehört, Stjopitschke?
Vielleicht habe ich mir das gerade ausgedacht.
Stakanchiki? Hast du gerade Stakanchiki gesagt?
Ja, Stakanchiki, ja, genau, so Gläschen. Aber es gibt so einen speziellen Namen, ne?
Ja, genau. So man sagt das immer Namen. So, wenn man irgendwie drauf... Also man, wenn man schön an einem festlichen Tisch sitzt mit Familie und Freunden... Und alle sagen, lass uns jetzt bitte anstoßen.
Ja,
Davai za zdorovje.
Ja.
Und dann holen alle raus, was?
Ich glaube, ich hab's. Rjumochki.
Rjumochki, richtig. Yeah.
Oh mein Gott, warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Ich schwöre dir, hinter mir sind genau solche Rjumochki. Warte, ganz kurz.
Das ich sehe die noch ganz nicht.
Das sind besondere Rjumochki. Moment.
Okay, wow. Oh mein Gott, eine Premiere in diesem Podcast-Leben. Valeria holt irgendwas raus aus dem Schrank.
Die sind jetzt gerade wirklich hinter mir gewesen, weil ich hinter mir ein paar Gläser habe. Schau mal hier, siehst du das, durch unser Video?
Weißt genau, du, was das hier ist? Ohne Witz, ich meinte genau diese Rjumochki.
Okay, ich sag mal ganz kurz für alle, die das gerade nicht sehen. Das sind kleine Schottgläser, aber die sind so klein verziert.
Super, die haben so Muster. Schön sehen die aus.
Da sind Sticker, dazu erzähle ich gleich was. Aber ganz besonders ist, dass das aus Kristallglas ist. Die habe ich von meiner Oma. Und jetzt pass mal auf, hier sind zwei Stück. Weißt du, wie das klingt?
Okay, du stoßt jetzt mit dir selber an.
Ja, ich stoße mit mir selber an. Darf man eigentlich nicht, auch nicht mit leeren Gläsern, aber
das, aber das
so.
Ist Podcast. Das, hier darf man alles.
So. Hörst du das?
Oh mein Gott.
Hörst du das?
Kannst du nochmal machen?
Dadurch hörst du, dass das Kristallglas ist.
Wie lang dieser Sound
von diesen Gläsern. Wenn ich einfach nur mit dem Fingernagel dagegen stupse. Hörst du das?
Ja.
Daran hört man Kristallglas. Das hat man mir so beigebracht.
Oh, Wahnsinn. Man sieht ja auch, dass sie richtig hochwertig sind. Aber ich will auf jeden Fall später erfahren, woher du die hast, warum du die gerade hinter dir stehen hast, warum das gerade alles so passt. Aber erstmal sagen wir Hallo,
Zufall.
Leute.
Hi,
willkommen
Leute.
Bei Nette Mädchen, dem Podcast von Das Ding vom SWR. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder am Start seid und vielleicht mit uns schon angestoßen habt. Ja, hätten wir vielleicht die Leute vorwarnen können, dass sie auch mit uns heute anstoßen können. Wobei, wir haben nichts zu feiern, aber...
Za счастье, auf alles.
За здоровье, за счастье, за любовь, für die Liebe, für die Gesundheit, auf alles. Genau, darüber reden wir mal gleich, weil mir ist, warum ich dich das gerade gefragt habe mit den Rjumochki. Das Ding ist, mir ist was aufgefallen. Und zwar habe ich so meine Wohnung mir so angeguckt, in der ich lebe. Und da hat mich wirklich sehr, sehr wenig an, Wohnungen von meinen Großeltern erinnert oder Wohnungen, wo wir früher gelebt haben, wo ich als Kind mal früher war. Also wenig Russisches, ne? Also wenig Traditionelles, wenig aus meiner Kindheit. Mhm. Nichts, wo man sofort so sieht, okay, die hat vielleicht andere Wurzeln. Habe ich eigentlich so nicht, nur so ganz, ganz minimale Sachen. Und genau, ich würde...
Ich habe dir doch mal Matrioschkas geschickt.
Ja, die habe ich, also an so ganz kleinen Details wird man auf jeden Fall das erkennen, auf jeden Fall.
Okay, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Wir sind schon einfach sehr, Interior hier, westlich, ich weiß nicht, modern.
Pinterest-Opfer.
Pinterest, du bist ja auch eine kleine Kunstmaus. Bei dir hängt überall Kunst, das ist alles schön clean und so. Ich weiß, was du meinst.
Ja, genau. Aber genau, lass uns gerne da gleich mal drüber sprechen, weil ich glaube, bei dir, also wie du gerade gesagt hast, gibt es auch so ein paar Sachen, die dich vielleicht an früher erinnern oder wo du vielleicht Geschichten zu erzählen hast. Und vielleicht sagen wir schon mal, dass wir in dieser Folge auch ein ganz anderes Thema besprechen werden, was damit gar nichts zu tun hat. Und zwar wollen wir in dieser Folge auch darüber sprechen, was in den letzten Wochen in den Medien so krass dominiert hat. Natürlich der Tod von Nawalny, von Alexei Nawalny, von einem Oppositionspolitiker. Später im Jetzt-Talk sprechen wir auf jeden Fall drüber und ihr habt uns auch Nachrichten geschickt.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Daran kam man ja in letzter Zeit gar nicht vorbei und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was noch dazu, unsere Gedanken und Gefühle teilen.
Genau. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem Zuhause, zu unserem, ja, zu unseren eigenen vier Wänden oder zu den vier Wänden von früher. Und da habe ich die Frage der Woche an dich, liebe Valeria. Direkt mal. Gibt es irgendwas, was es nur bei deiner russischen Familie gab, an das du dich sehr gerne erinnerst? Also irgendwas, was es zu Hause gab? Und es soll auch irgendwas sein, was du bei deinen deutschen Freunden zu Hause nie so gesehen hättest oder gemacht hättest. Also wenn du wirklich, also wir schließen jetzt mal die Augen und gehen so ein bisschen rein in Wohnungen von früher. Vielleicht in die Wohnung von irgendjemandem.
Ich denke an eine spezielle Wohnung bei mir.
Okay,
und zwar? Und das ist nämlich die, nicht die von meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin, sondern die von meiner Oma, die danach eben nach uns irgendwann auch nach Deutschland gezogen ist. Aber seit ich denken kann, weiß ich, dass meine Oma eben auch in derselben Stadt gelebt hat wie wir. Zusammen mit ihrer Mutter, also meiner Uroma, die übrigens 94 wurde. Oh, und ich hatte das Glück, mit den beiden meine Kindheit zu verbringen, ganz viel und ganz oft. Jetzt rückblickend denke ich mir, wow, also voll schön, dass ich diese Zeit hatte. Und zwar gab es immer eine ganz besondere Zeit, wo ich immer bei denen zu Hause war. Und das war immer nach dem Synchronschwimmtraining, weil die haben neben meinem Hallenbad gelebt, immer am Donnerstagabend. Und ich bin dann immerhin, die haben fünf Minuten Fußweg nach diesem Schwimmbad gelebt. Und weißt du, nach dem Training ist man ja richtig hungrig. Und deswegen, das war ein Deal. Jede Woche gehe ich nach dem Training dahin und krieg Essen.
Was für ein Jackpot, oh mein Gott, war so Traum geil. Für jeden, jedes war Kind so vor allem. Geil.
Und ich habe es so geliebt, weil, vielleicht auch, weil man so hungrig war, fand man es einfach besonders lecker. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt erstmal nochmal ganz kurzer Essenstalk, aber es gab immer sehr basic Sachen, also es gab immer nur Kartoffeln, also ganz basic gekocht oder gebraten oder so und dann immer Tomate mit Gurke und mit Schmand und ganz oft Hähnchen oder so Hähnchenbouillon. Es gab immer Bouillon, Suppe.
Ja.
Und oh mein Gott, es war so simpel und so lecker und dieser Geruch allein, ich weiß nicht, was es war, aber es hat mich einfach immer sehr glücklich gemacht, aber in dieser Wohnung, das ist wahrscheinlich das Russischste, was ich kenne, weil bei uns zu Hause, weiß ich nicht, da denke ich vielleicht jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gibt's jetzt nichts, wo ich spontan sage, boah, das gab's dann vielleicht bei uns und bei anderen nicht, aber bei meiner Oma gab's ein paar kleine Sachen, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, so kleine Dinge und ich bin sehr gespannt, ob du sie kennst.
Okay,
also zum Beispiel. Einer meiner Favorite-Sachen da, natürlich, ich war ein kleines Kind ohne Geld, sie hatte so eine Holzpilz-Sparbüchse, die sah aus wie so ein kleiner Griebochik, also wie so ein Pilz. Und da war ein Schlitz obendrauf und da hat sie immer 1- und 2-Euro-Stücke nach dem Einkaufen reingemacht und die hatte selbst nichts, das weiß ich jetzt rückblickend, aber ich habe immer, wenn da genug drin war, habe ich das immer bekommen und das war
immer
ganz schön.
Also so eine Art Sparschwein.
So ein kleines Sparschwein, aber es war wirklich wie so ein Holzpilz aus Russland, bestimmt, ja doch, ziemlich sicher.
Wie heißt das nochmal, Stukatulke?
Ah,
so
ja,
was
genau.
Ähnliches?
Ja, genau. Siehst du, ich habe das Wort schon gar nicht mehr gewusst. Und die hatte ganz viele so kleine Holzsachen. Und die standen alle in einer Vitrine. Und in dieser Vitrine gab es zum Beispiel Holzschächtelchen. Und ich weiß noch, ich habe dann immer so Spaß gehabt, durch diese Holzschächtelchen zu kramen. Da gab es zum Beispiel Perlenketten. Also alte Perlenketten von meiner Oma und meiner Uroma. Und die waren teilweise durchsichtig, teilweise bunt, teilweise Perlen. Diese klassischen, ganz viel Schmuck, was ich mir immer anschauen durfte. Ganz viele Uhren, weil mein Uropa Uhrenmacher war. Also der hat tatsächlich Uhren in Russland damals ganz, ganz früher repariert und gemacht. Und das war irgendwie, ja, das hat man mir immer so erzählt. Ich habe den leider nie kennengelernt, aber ich habe eine Uhr sogar vererbt bekommen. Dann so eine Aufziehuhr, die richtig schön aussieht.
Hast du die noch zu Hause?
Ja, habe ich. Die habe ich auf jeden Fall zu Hause. Dann wenn ich so an die Küche denke, vielleicht weird, aber also wir hatten ja auch eine Perserkatze oder meine Oma hatte eine Perserkatze, die ursprünglich mal uns in Russland gehört hat, so eine langhaarige. und dann ist sie mit meiner Oma umgezogen, auch nach Deutschland ausgewandert. Ich höre dir. Und die war so grumpy und die hat sich von niemandem streicheln lassen und die hat alle Tapeten zerkratzt. Und dann waren da immer diese zerkratzten Tapeten in der Küche, an die ich mich erinnere. Und die haben sie immer versucht zu überhängen mit irgendwelchen Dingen.
Mit Teppichen.
Sie hatte so, mit Teppichen, nee, in der Küche nicht. Da war dann immer ein Entenkalender, ganz weird. Ein Entenkalender aus der Apotheke, aus dem Jahr, der auch nie gewechselt wurde. Das war immer derselbe. Es, egal, welches Jahr es war.
Ach so, ehrlich?
Und oh mein Gott, apropos Kalender, da habe ich jetzt eine Erinnerung an Locked vor kurzem. Die habe ich so tief drin gehabt, dass ich da schon so lange nicht mehr drüber nachgedacht habe. Ich bin gespannt, ob du das kennst. Mhm. Aber in dem Flur von meiner Oma stand ein kleiner silberner Tischkalender. Der war ungefähr so wie so ein, von der Größe kann man sich das vorstellen, wie so ein Kartendeck oder so.
Ja.
Und den konnte man umdrehen.
Ja.
Und jedes Mal, wenn du ihn umgedreht hast, hat sich diese Zahl, das war wie so, das waren so kleine Plättchen und die haben sich immer umgeschalten.
Und ich glaube, meine Großeltern hatten das auch im Kopf.
Wirklich? Das ist so einer aus der Sowjetunion. Das
ja,
war
genau.
So ein richtig alter Kalender. Also wirklich aus der Sowjetunion. Und unten konnte man die Monate einstellen und ganz unten die Wochentage.
Ja, stimmt. Aber krass, und, dass du das so genau weißt, wie das aufgebaut ist. Weil ich
weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe damit so viel gespielt. Und oben war, glaube ich, so irgendwie so eine Art, da war irgendein Bild, wahrscheinlich aus St. Petersburg oder so, halt die, das Bild der Stadt, weiß ich noch, das habe ich dann immer so gelesen und so. Und ich habe so viel gespielt mit diesem Kalender und ich habe den so, ich habe diese Existenz von diesem kleinen Retro-Sowjetunion-Tischkalender schon längst vergessen. Habe natürlich auch damals nicht gecheckt, was Sowjetunion oder sowas auch immer, ne? Und dann habe ich meine Mutter mal gefragt, ob wir das überhaupt noch haben. Und sie meinte, ja, der steht auf dem Schreibtisch von einer kleinen Schwester. Und ich war
Ehrlich?
Oh, ich will den haben.
Was für ein Vintage-Teil.
Ich war das so, ich will den haben.
Das geht locker für 500 Euro weg.
Ja, oder? Also, aber ich will den haben. Das kleine Kind hat doch keine Ahnung, was das ist. Also, vielleicht kriege ich den noch rausgehandelt, dass ich den irgendwie bei mir haben kann. Cool. Weil die spielen aber natürlich auch super gerne damit.
Diese Tischkalender, das ist wirklich auch so ein Ding. Das war auch sowohl in der Wohnung von den Großeltern, also von väterlicherseits. Genau, Taschenkalender oder Tischkalender, auch bei meinem Opa. Der hatte das aber auch, der hatte auch mehrere Tischkalender, der hatte das auch mal an der Wand hängen und aber auch jedes Jahr natürlich ein neuer und so weiter und es war so, also wirklich, ich wusste immer, dass ich dann da irgendwie zu Hause bin und dass ich bei meinen Großeltern bin, wenn dieser Tischkalender tatsächlich da auch war.
Ja,
stimmt.
Und der stand immer neben diesem alten Telefon, so ein Wählscheibentelefon
Genau, aus der alten Zeit.
Wirklich alt noch alles. Und dann in der Küche weiß ich noch, was für mich auch immer sehr speziell war, es war so ein richtig alter Gasofen, den sie immer mit Streichhölzern angemacht hat.
Der Gasofen, ja.
Also ich weiß
gar
nicht.
Ist aktuell immer noch ein Ding. Wirklich.
Ja, voll.
In vielen russischen Haushalten, in Russland halt, nicht in Deutschland.
Ja, genau. Und deswegen hat mich das immer so gewundert, weil ich kannte das tatsächlich nicht so. Das war auch ein richtig alter. Also und den so, ich erinnere mich quasi, wie sie so in der Küche stand und halt diese Streichhölzer angemacht hat. Und ja, in dieser Vitrine.
Ja, das war voll gefährlich.
Ja.
Ich fand das immer als Kind voll gefährlich, weil.
Ich war auch jedes Mal immer ein bisschen angespannt.
Ja, genau, weil du öffnest ja erstmal Gas quasi, schießt da das Gas raus, musst gleichzeitig dann auch mit dem Feuer das fangen und dann.
Gut, man kennt es ein bisschen, wenn man campen geht, ne? Dann muss man das ja auch ein bisschen so machen.
War ich noch nie, glaube ich.
Merkt man.
Frag mich nicht.
Es ist nämlich nichts Außergewöhnliches, glaube ich.
Aber ich wollte noch ganz kurz einen Gedanken loswerden, weil du über die Perserkatze erzählt hast, die man mitgeschleppt hat dann, die mit eingewandert ist nach Deutschland.
Ja.
Gerade eben, ich habe vor kurzem mit meiner Mama telefoniert und es war so aktuell, dass eine sehr gute Freundin von ihr aus Russland leider auch auswandern musste. Und die ist dann auch in ein anderes Land eingewandert, nach Portugal. Ich frage mich nicht, warum Portugal, aber die haben sich für Portugal entschieden, weil besser als Russland auf jeden Fall und starten da jetzt ihr Leben. Und der Sohn dieser Freundin, der ist aber schon 6 Monate zuvor, also davor, vor ihrer Mutter ausgewandert. Und da wusste auch niemand, dass dann die Mutter auch nachzieht, sondern nur der Sohn. Das Problem war, der hatte eine Katze, also der Sohn hatte eine Katze. Mhm. Und der wollte unbedingt, dass diese Katze mit ihm auswandert. Unbedingt, ja, aus Russland. So, und das war ein Rieseneck. Die haben alles versucht. Hauptsache, diese Katze kommt irgendwie zu Artyom nach Portugal oder wo auch immer der ist oder war oder wo seine erste Station war, als er geflohen ist. Und dann haben die ernsthaft irgendwann diese Katze mit irgendeiner Betreuerin in den Flieger gesetzt. Und die Katze ist alleine im Flieger in Portugal angekommen.
Besser, als die in dem Land alleine zu lassen, wo dann die Bezugspersonen nicht mehr da sind. Also ja, na, ich finde das ja schon auch, ich fand es auch gut, dass sie theoretisch unsere, Joska hieß die, ich habe das vielleicht mal schon mal erzählt, mhm, Josephine heißt eigentlich, hieß die Katze, rest in peace. Die wurde auch relativ alt und die hat man sich damals bei uns in St. Petersburg, hat sie meine Mutter geholt, weil sie, glaube ich, Ratten oder Mäuse in der, mhm, Wohnung hatte. Und das war wohl ganz gängig, dass man da Katzen geholt hat, damit, mhm, sie die fangen oder verjagen oder so.
Ja, also oder man hat einfach Katzen von der Straße aufgesammelt, weil da so viele Straßen- und Katzenhunde sind leider.
Ah, das kann, ich weiß es nicht. Ich glaube, die, mhm, waren nicht so von der Straße. Mhm. Die haben sie tatsächlich mit diesem Wissen geholt und die wurde dann natürlich auch nicht zurückgelassen. Und ja, die hat es dann immer gehasst, gekämmt zu werden, das weiß ich noch. Hat immer meine Oma zerkratzt.
Oh, also aber auch spannend zu hören, wie Tiere dann auch Einwanderungsgeschichten, ja, haben, ne?
Tiere mit Migrationshintergrund. Ja. Geil.
Oh mein Gott, Tiere mit Migrationshintergrund. Super.
Ja, auf jeden Fall. Küche. Mhm. Ich denke da aber auch noch ein bisschen an so ganz typische, oh, ich denke da an so Holzlöffel, die so kleine manchmal auch, und die waren so schwarz mit so roten Beeren als Motiv drauf irgendwie.
Classy.
So ganz typischen, an die, ja, denke ich natürlich. Ich denke an Zuckerdosen mit so verschnörkelten, ja, entweder so verschnörkelte Keramik oder verschnörkelte kleine Löffelchen auch noch von früher, aus denen man sich so viel gemacht hat. Und jetzt kommen wir wieder zu den Gläsern, weil diese Schottgläser, mhm, die kenne ich eben noch von meiner Oma. Und ich weiß noch, diesen Trick, wie sich Kristallgläser anhören müssen, den haben sie mir eben damals gezeigt. So. Und von wegen, ja, so weißt du, dass das Kristallgläser sind. Und schau mal, ich zeige ihn dir jetzt, mhm, mal hier. Man sieht auch an diesen Gläsern, da sind so Sticker dran, ja, noch. Und auf diesen Stickern, da steht auch teilweise, drauf, ne? Da steht halt, jetzt kann ich schlecht, Krustalny Zavod. Krustalne. Also ist auf jeden Fall, ja, irgendwie so Krustalne, also, mhm, Kristall. Und da steht dann, mit diesen Stickern kann man dann quasi beweisen, dass das echt ist. Und sie hatte diese kleinen Kristallgläser, mhm, die hatte sie in verschiedenen Ausführungen. Ich weiß, es waren auch noch ein bisschen größere Gläser, also nicht nur so Schottgläser, nicht nur Rümitschki, sondern auch so, ja, Stakanschiki, weiß ich nicht, mhm, was es war. Und die standen auch alle so in der Vitrine und das war wie so ein Statussymbol eben, dass, mhm, dass man das hatte. So diese Kristallgläser mit diesen verransten Stickern. So, das ist auch eigentlich voll hässlich. Man müsste natürlich ja, man würde jederzeit diese Sticker abpopeln, aber nein, mit diesen Stickern konnte man nämlich sagen, dass es echt ist.
Vor allem, man darf die auch, glaube ich, nicht in die Spülmaschine packen, oder?
Nee, darf man nicht. Also so, ich glaube, man würde sonst nicht, genau, ja, genau. Und genau, als meine Oma dann irgendwann verstorben ist, habe ich mich daran erinnert und habe dann gesagt, dass ich die unbedingt haben möchte, also dass ich die vererben möchte. Einfach, dass ich die irgendwie noch weiter bei mir trage, weil ich mich halt so daran erinnere, wie stolz sie war, die gehabt zu haben. Ich glaube, sie hat nie daraus getrunken, ehrlich gesagt. Wir haben nie daraus getrunken. Wenn überhaupt, wirklich zu den besondersten Anlässen und dann auch nur, ne, also wirklich, das war mehr so Deko als irgendwas anderes. Ja, und halt irgendwie so noch etwas, was so neben dem Fernseher stand, weil meine Uroma hat immer ganz viel Fernsehen geguckt. Ich erinnere mich voll krass an so russisches Fernsehen, was die ganze Zeit da lief. Und neben diesem Fernseher war so eine Vitrine oder eine Kommode und obendrauf waren ganz viele kleine Figürchen. Mhm. So Holzfiguren, Matrioschkas, alles Mögliche. Und ich habe da wirklich stundenlang damit gespielt als Kind. Und ja, natürlich noch so eine typische Dose mit ganz vielen Knöpfen, das kennt man ja vielleicht auch von hier, so diese Nähzeugsachen, und die, mhm, hatten einfach unfassbar viele so einzelne wunderschöne Knöpfe, mit denen ich auch geliebt habe zu spielen. Ja, oder so eine Häkeldecke. Kennst du diese typischen Häkeldecken?
Ja, ich musste gerade auch an Häkeldecken decken, die auf der Couch oder,
ja,
auf dem Sofa,
genau,
liegen.
Genau, auf der Couch, so richtig.
Und da liegt aber nicht, ja, nur eine Häkeldecke, nee, da liegen halt drei oder vier. Und das, ich erinnere mich da auch an so ein ganz süßes Foto von meinem Bruder, wo der da sitzt. Und ich glaube, ich bin da auch dabei. Und da liegen unter, also drunter ganz viele verschiedene Häkeldecken, die eigentlich überhaupt nicht zueinander passen. Es ist, war auch eigentlich, also Interior und was zueinander irgendwie ansatzweise passt und gut aussieht, war ja egal. Aber alles drumherum, diese ganzen Details, die du gerade genannt hast,
ja,
so schön, wirklich.
Ey, wirklich, also ich habe mir so gedacht, also zuerst war ich so ein bisschen, boah, keine Ahnung, kenne ich überhaupt irgendwas? Aber dann dachte ich mir, ja, okay, aber so habe ich das tatsächlich halt in anderen, vielleicht Räumen noch nicht so richtig gesehen oder nicht so viel gesehen. Eine Sache muss man noch vielleicht erwähnen, das ist noch vielleicht die letzte wichtige Sache, an die ich mich erinnere. Aus irgendeinem Grund immer, das war bei meiner Mutter so, das war bei meiner Oma so und das war bei super vielen anderen russischen Haushalten, in denen ich jemals war, oder russischsprachigen Menschen, bei denen ich jemals war, so. Die benutzen immer Tischdecken.
Also ja, das
so
stimmt.
Skatiert. Also und manchmal so ist es eine Folie oder so. Und manchmal ist es aus irgendeinem Grund, muss ein gedeckter Tisch immer eine Tischdecke haben.
Ja,
das war stimmt. Immer, es ist wichtig. Selbst ja, wenn wir mit meiner Familie grillen, da muss eine Tischdecke über.
Stimmt, das ist einfach Tradition. Das muss einfach so sein.
Was sind denn bei dir so Sachen, an die du denkst?
Ja, du hast jetzt gerade richtig viele Sachen aufgezählt, wo bei mir auch sehr viel geklingelt hat und wo ich auch sehr viele Bilder im Kopf hatte von den Wohnungen von meinen Großeltern. Auf jeden Fall alles, was du gesagt hast, irgendwie auch ähnlich bei mir im Kopf geblieben. Mhm. Aber ich hatte da noch ein bisschen an was anderes überlegt. Ich habe zum Beispiel an bestimmte Rituale gedacht, die man macht, wenn man zum Beispiel eine russische Wohnung betritt. Und zwar, da wollte ich dich auch direkt mal fragen, Valeria, bist du eigentlich eine Tapki-Maus?
Tapetschki?
Habt ihr früher auch immer Tapetschki gehabt zu Hause?
Natürlich.
Gott sei Dank, ich dachte, du sagst jetzt nein.
Weil
natürlich. Bei uns hatte natürlich jeder Tapki. Tapki war einfach, also Pantoffel heißt das, für alle, die dieses Wort Tapki nicht kennen. Pantoffel.
Ich sage immer Tapetschki, bei uns hieß es immer Tapetschki.
Tapetschki, süß, ja, die süße man, Form man davon. Verniedlicht ja alles, man verniedlicht ja auch Rümetschki, man sagt ja auch Rümki, ist ja eigentlich das richtige Wort. Rümetschki ja, mal wieder so super Tapetschki, süß. Rümetschki, Tapetschki. Hatten wir auch alle immer zu Hause und das Ding ist, so, ich kenne das von deutschen Freunden, so wenn Tapetschki, wenn Pantoffel alt werden, dann schmeißt man die weg und kauft neue. Nein, bei russischen Familien, bei meiner Familie war das nicht so. Wenn Tapki alt werden, die werden so lange getragen, bis es einfach nicht mehr geht, bis die auch Löcher bekommen, die können vielleicht dann auch zugenäht ja, werden, wenn die aus Stoff sind. Und dann ist es so, ich zum Beispiel, wenn ich zu Besuch war bei meinem Opa oder wenn ich zu Besuch war bei irgendeinem russischen Onkel, da musste ich immer Tapetschki anziehen von diesen Männern, so riesengroße 42 Größe.
Ja, oder ich kenne es auch als viel zu klein, wo so der halbe Fuß raushängt. Hauptsache, du hast irgendwas an, es genau, ist löchrig, es ist zu klein, aber...
Genau, und wenn du dann ohne Pantoffel zu Hause sitzt oder am Tisch und es fällt irgendjemandem auf, direkt, die hat zwei Tapetschki, direkt so richtig, richtig viel Action um die Tapetschki. Das ist so das, was mir auf jeden Fall sofort in den Sinn kommt. Und ich habe natürlich zu Hause jetzt selbst auch Pantoffel.
Tapetschki, ja.
Wobei, ja, das sind, kann man eigentlich auch gar nicht so sagen, das ist Schlappen. Eigentlich Schlappen.
Ja, bei mir auch, auf jeden ja, Fall. Aber habe ich auch mitgenommen in dem Sinne, dass ich eigentlich ohne Hausschuhe nicht rumlaufen kann, weil es sonst einfach jetzt sich falsch anfühlt. Und muss man ja auch sagen, manchmal diese Tapetschki haben sich auch sehr gut geeignet, um sie nach den Kindern zu werfen.
Oh mein Gott.
Wenn okay, was passiert ist.
Du hattest viele Geschwister. Das
ja, ich hatte viele Geschwister und wir haben alle viel Ärger gemacht.
Hauptsache, ihr habt nicht mit Rümetschki rumgeworfen.
Nee.
Aber so wie es aussah, die sind noch ganz. Ja, und ansonsten zum Beispiel, woran ich denken musste, wenn ich auch so ein bisschen in die Küche reinkomme. Aber ich bin da auch schon in Deutschland, glaube ich, mit meinen, genau, ich bin da schon in Deutschland angekommen, gar nicht mehr in Russland so. Und da hatten wir zum Beispiel immer zu Hause, wenn ich in der Küche stand, ein Regal und in diesem Regal waren ganz, ganz viele verschiedene Plastiktüten. Und diese Plastiktüten haben sich gestapelt.
Kulotschik,
genau.
Sagt man ja
es, gab
auch. Es gibt sogar
so
einen Eigennamen für
viele.
Eine Plastiktüte.
So. Kulotschik. Ja, Kulotschik ist wobei, ich glaube, das ist eher eine Obst-Gemüsetüte.
Ach so, okay.
Weil eine Tüte heißt Paket.
Ja, aber ich kenne das, also weil ich dann immer so bei anderen Leuten war und die konnten mir natürlich, ne, selbst wenn so Essen transportiert wurde oder so, man muss das Paketik. Ja immer noch in so kleine Tütchen machen und die haben immer Kulotschik dazu gesagt.
Ah, okay.
Immer so kleine Tütchen. In was ist
ja,
so Kulotschik?
Genau. Ja, ich kenne das, glaube ich, eher als Obst- und Gemüsetüten,
ah,
so
okay,
Kulotschki.
Okay.
Und egal, wie oft man einkaufen war, man hat dann aber auch neue gekauft, immer wieder neue Tüten gekauft, aber die alten dann auch immer benutzt. Also die alten wurden dann auch mitgenommen, mal in den Urlaub, da wurden dann irgendwie Schuhe eingepackt.
Ich habe da wirklich lange daran gearbeitet, das abzulegen, weil ich habe das so vermittelt bekommen, dass man jede Plastiktüte, die man jemals irgendwo bekommt, aufbewahrt. Und das ist auch etwas, so dieses nicht loslassen können von irgendwelchen Sachen, was ich irgendwie so krass vermittelt bekommen habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich muss mich davon trennen. Mhm. Ich brauche keine 300 Plastiktüten. Die Same. Können, es tut ein bisschen weh, aber man muss die auch einfach nacheinander mal, wenn die durch sind, auch wegschmeißen.
Ja, zum Glück gibt es ja, glaube ich, kaum Plastiktüten mehr in den Supermärkten.
Ja, das stimmt. Also, das hat auch nochmal eine Rolle gespielt. Ja,
ja, was machen eigentlich so russische Großeltern jetzt ohne Plastiktüten?
Gute Frage.
Es gibt aber, ja gut, es gibt ja auch so Stoffbeutel.
Eben.
Und andere Taschen. Naja, das ist so das, also wirklich, das war irgendwie so ein Ding. Und diese Tüten, wie gesagt, die wurden auch mitgenommen einfach in den Urlaub. Schuhe eingepackt, Essen eingepackt.
Stimmt, Schuhe. Meine Schuhe fallen immer noch in so Plastiktüten.
Ja, deswegen. Ja, meine auch. Mein Koffer sieht dann, in meinem Koffer sind tatsächlich auch dann doch mehrere Tüten, weil ich das immer
bei
so trenne.
Auch.
Geil.
Bei mir auch.
Oh, Gott sei Dank bin ich nicht die Einzige.
Nee, nee.
Ansonsten, woran ich dann immer denken musste, ja, letztens, genau, da stand ich bei einer Freundin unten und habe geklingelt. Und in diesem Moment ist mir dann auch aufgefallen, wie anders wir früher geklingelt haben, weil bei uns gab es immer einen Code, den wir ausgemacht haben.
Oh, so Rhythmus quasi?
Ja, zweimal kurz, einmal lang oder dreimal kurz, einmal lang, irgendwie sowas. Wir haben immer einen Code ausgemacht.
Oh mein Gott, jetzt wo du das sagst, ich kenne das auch.
Ja?
Ja, ja, aber glaube, wir haben es mit Klopfen auch manchmal gemacht. Da ging es so darum, dass man halt auch keine fremden Leute reinlässt, wenn jemand nach Hause kommt und so.
Richtig, das war dieser Sicherheitsgedanke. Mhm. Warum wir das gemacht haben, war natürlich, wenn wir diesen Code wissen, untereinander, mein Bruder, ich, meine Eltern, dann wissen wir sind es, die nach Hause kommen. Wenn das schon jemand anders war, der ganz normal geklingelt hat, haben wir dann so eine Skepsis gehabt und dann so ein bisschen mulmiges Gefühl, gehen wir jetzt an die Tür, fragen wir nach, da sind wir vielleicht dann auch ein bisschen vorsichtiger gewesen. Mhm. Und ich glaube, das kam dann auch so ein bisschen aus der Sozialisierung in Russland, weil es da doch dann tatsächlich auch sehr viele Fälle gab von.
Und keine Gegensprechanlage, oder?
Keine Gegensprechanlagen. Mhm. Und generell herrsche da so ein Gefühl von, ja, wir vertrauen nicht allen. Man muss schon gucken, so wem man vertraut.
Ey, jetzt habe ich eine Frage an dich.
Ja. Mhm.
Ich musste an einen Kinderfilm denken, in dem das ungefähr die Haupthandlung ist. Und ich frage mich, ob du den kennst. Hieß der Mama oder so? Und da waren so ganz viele kleine, waren das Tiere? Waren das Lämmlein oder so? Und da kam irgendwie ein Wolf und der hat quasi sich als die Mutter ausgegeben und hat dann.
Meinst
so
du Rotkäppchen?
Nein, das war ein russischer Film. Warte mal kurz. Vom Wolf und dem pfiffigen Geißlein. Mama hieß der. Ja, das
ehrlich?
War der. Oh mein Gott, ich habe gerade voll den Flashback. Also, pass auf. Such mal Mama vom Wolf und dem pfiffigen Geißlein. Das ist eine russische Originalfassung. Und ich war ja gerade nicht sicher, ob das irgendwie Tiere waren oder Menschen. Weil in meiner Erinnerung ist es schwammig. Und wenn man sich alleine anschaut, wie diese DVD, wie das Cover aussieht, dann waren das Menschen mit so. Das war halt ein Musical, glaube ich. Und die hatten so Ohren und die waren so teilweise verkleidet wie Tiere.
Jetzt, ich sehe es gerade.
Siehst
ich hab's
du das?
Und ja, ich kenne das auch. Also ich glaube, wir haben es nicht so oft geguckt oder zumindest.
Ah, ich erinnere mich so krass. Und es ist so im Kopf geblieben, weil das ist ungefähr die Haupthandlung, ist, dass die Mutter weggeht und eben sowas sagt wie, ne, lasst keinen rein. Zu ihren ganzen kleinen Kindern. Und das sind ja alles Geißlein quasi. Das sind ja kleine. Die hat dann quasi gesagt, lasst niemanden rein. Und dann kam dieser.
Geißlein, eine Ziege, ne?
Ja, so Ziege oder so.
Ja.
Ziege, Lämmer, ne, Ziege wahrscheinlich.
Ziege,
ja, sowas in der Art. Und dann kam der und hat halt verschiedene Strategien ausprobiert und hat es am Ende, glaube ich, dann auch sogar reingeschafft. Und also ich glaube, diese Angst, fremde Menschen reinzulassen, die wurde auch durch solche Filme vermittelt.
Und sonst, was bei uns so zu Hause war, dass wir lernen mussten, richtig zu lüften. Weil man sagt ja hier in Deutschland auch Energie sparen. lüftet richtig, ne, Stoßlüften, 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends, bla bla bla. Haben wir früher nie gemacht. Bei uns gab es dieses Lüften nicht und auch Stoßlüften nicht.
Hab das auch erst später gelernt.
Ab und zu mal, so ja, okay, Pravietritz, muss man Pravietritz, aber da muss man natürlich wieder aufpassen, weil wenn man Pravietritz, kann man Pravietritzer und das bedeutet wiederum, dass man krank werden könnte, wenn man lüftet. Und immer so, pass bitte auf. Wenn das Fenster auf ist, geh bitte ganz weit weg, geh in dein Zimmer, schließ dich da ein, mach die Tür zu, wir müssen kurz lüften, nicht, dass du dann krank wirst.
Und hier, ich weiß noch so richtig, wie geschockt ich war, als ich einen Mietvertrag unterschrieben habe und an dem verpflichtet man sich richtig zu lüften, weil ja sonst Schimmelbildung einfach stattfinden kann. Und das ist auch ja voll auch wichtig. Einfach eben.
Und woran ich mich auch erinnern kann, also du hast ja gerade auch so diese ganz schönen Sachen, diese schönen Details aufgezählt und Accessoires und irgendwelche Holzschächtelchen und sonst was. Ich weiß, dass es bei uns zum Beispiel, also wir sind ja nach Deutschland gekommen und wir mussten uns erstmal hier zurechtfinden. Wir kamen ja auch erst in eine Flüchtlingsunterkunft, waren da 1,5 Jahre. Später sind wir dann umgezogen in eine Wohnung. Und es war alles natürlich für meine Eltern, für meine Mutter total schwierig hier Fuß zu fassen, schwierig mit allen Dokumenten zurechtzukommen, uns in die Schule zu schicken, dann irgendwie deutsche Sprache und so. Und ich glaube, das war einfach gar nicht die Priorität, dass eine Wohnung so picobello sauber sein muss.
Aber
ich hatte da den Vergleich zum Beispiel zu meinen deutschen Freunden, zu denen ich dann irgendwie eingeladen war. Mhm. Als ich da war, war so alles super steril, teilweise minimalistisch, kein Staubflöckchen, nirgendwo. Und ich habe mich nur gefragt, es war für mich wirklich so ein bisschen befremdlich, weil ich mich gefragt habe, woher bitte nehmt ihr euch die Zeit aufzuräumen? Also habt ihr da extra Konzepte, habt ihr Menschen... die euch helfen, irgendwas, weil ich kannte das so nicht und ich glaube, bei uns war es jetzt nicht krass unordentlich, aber ich meine diese Sauberkeit, die man halt einfach sehr, sehr häufig sieht in deutschen Haushalten, die hatten wir einfach nicht.
Nee, wir auch nicht, muss ich ehrlich sagen und mich hat das auch lange Zeit sehr belastet. Auf eine Art, weil ich eben dann irgendwann den Vergleich hatte und ein sehr irgendwie ne, durch mein Gymnasium in der Vorschule oder so ein relativ deutsches, wohlhabendes Umfeld, bei dem ich dann auch ab und zu Hause war und so. Und da habe ich mir auch mal nur gedacht, so okay, krass, ne, so kann es ausschauen, warum ist bei uns nicht so? Und meine Mutter hat natürlich auch keine Zeit und viel gemacht und viele Kinder und keine Ahnung und bla bla bla. Und ich war dann immer so, ich hatte dann echt immer so ein bisschen auch damit zu kämpfen, das so zusammenzubekommen, weil ne, irgendwie habe ich mich dann auch immer so ein bisschen gefragt, woran liegt es? Das habe ich damals halt nicht so ganz gecheckt. Und ich habe aber auch andere russische so Haushalte gesehen von anderen bekannten Freunden und so damals. Bei denen war es dann aber ähnlich. Und da habe ich mich dann wieder sehr wohl gefühlt, weil ich dachte, okay, so kenne ich das auch. Aber nicht alle. Also es gab auch sehr viele, bei denen es trotzdem auch sehr sauber war. Und wo ich dann dachte, okay, also ne, ich kenne auch so ein paar TikToks und Memes zum Thema, wo die Leute sagen, boah, es gab irgendwie einen festen Tag in der Woche, wo man geputzt hat bei russischen
Generalne Uborka, sagt man.
Familien. Ah ja, okay, gibt sogar Generalne Namen dazu.
Generalne Uborka, ja.
Das gab es bei uns nicht. Sage ich mal ganz ehrlich. Und ja, das war auch etwas, wo ich dann auch immer so ein bisschen, ja, ich wollte dann immer niemanden zu mir nach Hause einladen und so, weil ich dann dachte, ich weiß nicht, wie die das finden und
ja, die Einrichtung war jetzt auch zum Beispiel nicht super hochwertig. Man konnte sich ja jetzt keine teuren Möbel leisten.
Und der Platz war nicht viel. Also es war immer alles sehr eng und es war eher so zu viel Zeug als zu wenig. Also ne, auch nicht mal so sehr die Unordnung oder so oder der Schmutz, sondern einfach so sehr viele Sachen. Einfach sehr viele Kisten, Pakete, Sachen, vollgestellte Regale. Irgendwie so, es war einfach so sehr maximalistisch im Vergleich. So.
Ja, vielleicht auch mit so vielen Geschwistern eben. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied.
Ja,
ich kann mich aber da
Kinder auf wenig Platz.
Ja, ich kann mich da an eine Situation erinnern, die mich geprägt hat, würde ich sagen, für alles Weitere in Deutschland. Das war noch in der Flüchtlingsunterkunft in Essen. Es war ein ganz normaler Tag, also in dieser Flüchtlingsunterkunft, damit man sich das vorstellen kann, das war ein Pavillon. Pavillon heißt einfach so eine Art Container, wo einfach wirklich Familien aneinander gelebt haben. Meine Eltern, mein Bruder in einem Zimmer. Ne? Da waren Hochbetten und eine Küche, die man gemeinsam benutzen musste. Und ja, und dann bei uns im Zimmer eben auch Tisch und Stühle, damit wir dann auch gemeinsam essen. Und natürlich Spülmaschine. Was für Spülmaschine? Über sowas haben wir noch gar nicht geredet. Das war Zukunftsmusik. Ja. Mhm. Und ich habe ja schon mal in diesem Podcast über Ingrid erzählt.
Ja.
Ingrid, die eine Bekannte, vor allem von meiner Mama, die
euch bei der Integration und bei den ersten Schritten geholfen
hat. Und die war mal kurz bei uns eingeladen oder hat meine Mutter abgeholt oder so und hat kurz 10 Minuten bei uns zu Hause gewartet. Und dann kam sie rein und sagt auf einmal, guckt auf unseren Tisch, wo super viele verschiedene dreckige Gläser rumstanden. Mhm. Weil wir haben dann irgendwie Saft getrunken, Wasser getrunken, Tee getrunken, hingestellt. Mhm. Neues Glas genommen, getrunken, hingestellt. Neues Glas genommen, hingestellt. Seit 3 Tagen und nicht gespült, weil irgendwie meine Eltern hatten keine Zeit. Und wir haben, mein Bruder und ich haben sowieso nicht gemacht. Und kurz spülen, andere Dinge im Kopf, keine Ahnung. Sie sagt, was soll das? Warum stehen hier so viele Gläser auf dem Tisch? Lass uns doch mal gemeinsam diese Gläser spülen. Und ich habe vorher diese Gläser nicht gesehen.
Ah ja.
Mhm. Ich habe sie nicht gesehen. Sie waren einfach ein Inventarding in diesem Moment. Seitdem sie das gesagt hat, habe ich extrem darauf geachtet, angefangen darauf zu achten. Wir haben gemeinsam die Gläser gespült. Okay, ich war so 11 oder so, ne?
Ja.
Und dann haben wir alles aufgeräumt, war alles mega schön. Und das war so eine Art, ja, mind-blowing Moment für mich. Es kann auch so aussehen und es sieht schön aus.
Ja.
Und das dauert auch nicht lange. 2 Minuten hat es gedauert.
Ja, voll.
Ja, es war wirklich, und ja, irgendwie, also früher, wir hatten andere Prioritäten und ich glaube, das kennen ganz viele Leute, die auch Einwanderungsgeschichte, Migrationsgeschichte haben, wo einfach, die Familien mit super vielen Sachen strugglen, da keine Zeit haben, kein Geld haben.
Oder halt auch
haben.
Einfach wenig Platz da war, ne? Und man muss ja auch sagen, dass es längst nicht bei allen so war.
Natürlich
oder so. Also
nicht.
Ich habe auch echt viele Freundinnen gehabt, bei denen ich dann auch immer zu Hause war, wo das auch, ne?
Ja.
Es ist ja auch was voll Individuelles irgendwo. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, und ich finde es echt krass, dass es dir da ähnlich ging, weil es war für mich lange Zeit so ein Moment, wo ich auch so gar nicht drüber reden wollte, weil ich immer dachte, das ist halt so, keine Ahnung, halt irgendwie unangenehm so, weil ich das auch nicht so ganz verstanden habe. Aber jetzt so mit so einem erwachsenen Blick drauf, denkt man sich schon, okay, ja, klar, ne, irgendwie die Umstände waren anders, die Prioritäten waren anders, die Zeit war nicht da, der Platz war wenig, die Leute waren, also es ist einfach eine Ansammlung an vielen Gründen gewesen.
Und ich glaube auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, im Fernsehen, in Serien, in Filmen, werden ja auch oder wurden ja früher auch immer perfekte Wohnungen gezeigt. Oder wenn mal irgendwie eine Serie war mit jungen Leuten, Familien, die Wohnungen waren auch immer alle perfekt. Wir haben also diese Lebenswelten, diese anderen Lebenswelten von anderen Menschen gar nicht gesehen.
Ja,
und ich glaube,
stimmt.
Haben uns einfach dran gewöhnt. Und
das
zu
immer
sehen.
Nur in so einem negativen Kontext.
Genau.
Erinnere ich mich, wenn man so Reality-TV geguckt hat von so,
ja.
Keine Ahnung, Familien, weißt du, so Frauentausch
mitten
oder
im
so.
Leben.
Mitten im Leben, ja. Und dann hat man das angeschaut und sich gedacht, okay, keine Ahnung, so, das ist so die einzigen Vergleichswerte, die du irgendwie hattest.
Genau.
Aber mit denen wollte man sich da vielleicht nicht identifizieren oder ich wollte das nicht und so.
Ja.
Und deswegen, ja, vielleicht kam daher auch ein bisschen so dieser Charme.
Ja, voll. Aber nochmal, um so ein bisschen das Thema abzurunden, da würde ich gerne von dir wissen, so, weil irgendwie spannend, weil du hast so viele krasse Erinnerungen auch. Was würdest du denn davon so am liebsten vielleicht in der Zukunft dann auch behalten von all dem, was du gesehen hast, vielleicht in deiner Kindheit und früher von deiner Oma und so weiter? Willst du das vielleicht auch so irgendwie was in deiner Wohnung stehen haben?
Also die Unordnung möchte ich nicht mitnehmen. beziehungsweise bei meiner Oma war es nie unordentlich. Da war es immer alles schön sauber, alles sehr, da war auch nur eine Sache stand nicht am falschen Ort. Das hatte alles Ort und Platz irgendwie. Was ich mitnehmen möchte. Ich meine, ich habe die Gläser mitgenommen, die habe ich vererbt, die gehören mir. Ich frage jetzt auch nochmal, ob ich diesen Kalender vielleicht bekommen kann. Auch, ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich das schön, wenn das ein Teil bleibt irgendwie, auch wenn es etwas ist, was ich längst vergessen habe. die Tapetschki, also die Hausschuhe, werde ich nicht mehr ablegen können, weil das ist wirklich einfach ganz tief drin, dieses Gefühl, dass deine Socken nicht auf Boden laufen sollten.
Auf gar keinen Fall. Wie ich schon gesagt habe, kalte Füße gehen gar nicht.
Ja, genau. Also das sind auf jeden Fall so die Sachen. Mhm. Noch was? Ich glaube, die Tischdecken nehme ich auch nicht mit. Ich mag das nicht. Ja. Du? Was ist etwas, was du mitnehmen wollen würdest?
Tapetschki auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde gerne versuchen, ein bisschen tatsächlich diese Unbeschwertheit mitzunehmen. Also auch wenn es irgendwie mal nicht so aussieht, wie man sich's wünscht gerade, oder wenn da mal was rumsteht, oder mein Gott, wenn das irgendwie nicht passt, da einfach ein bisschen lockerer zu sein, das finde ich eigentlich ganz cool. So, da, das würde ich gerne in Zukunft bisschen mehr haben, weil jetzt aktuell bin ich eher in dem Modus, boah, alles sauber, alles.
Ja, da hast du recht. Da mache ich mit, weil ich glaube, ich habe eben durch dieses Chaos vielleicht früher, kann man vielleicht auch manchmal sagen. Es war aber auch, vielleicht hat sich das bei mir auch nochmal intensiver abgespeichert, weil auch nochmal alles so laut war mit vielen kleinen Kindern und weißt du, so viel durcheinander. Ja. Das war einfach too much für mich.
Ja.
Und ich war halt auch in so einer Teenie-Phase, wo ich das so gar nicht haben wollte. Das hat alles einmal, also die Erinnerung vielleicht einfach ein bisschen verzerrt. Mhm. Und dann war ich lange Zeit in so einem Modus, wo ich auch immer ausgemistet habe, bloß nichts zu lange irgendwie quasi behalten habe, alles sofort wegschmeißen wollte, weil ich eben das nicht so ähnlich haben wollte. Mhm. Und wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke und mich ja so freue über vielleicht so alte kleine Sachen, dass man die dann doch behält und nicht also sofort einfach wegschmeißt, nur weil man es nicht mehr fühlt. So. Also ja, so eine gesunde Balance zu finden irgendwie.
Finde ich gut. Ja, cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Jetzt-Talk.
Machen wir.
Ein ganz anderes Thema, harter Cut jetzt. Ich war vor paar Wochen tatsächlich im Auto unterwegs und war auf dem Weg in ein Möbelhaus. Hab einfach Radio gehört, ne? Einfach Radio angehabt, einfach mal die Nachrichten gehört, was heute so passiert ist. Und auf einmal höre ich, Nawalny ist gestorben.
Mhm.
In dem Straflager. Und ich war weiter und war erstmal so total verwirrt und dachte, irgendwie kann ich das gerade einfach nicht realisieren, was da passiert ist. Und war die ganze Zeit so mit den Gedanken, gleich muss ich mich an meinen Rechner setzen, gleich muss ich auf meinen Laptop und gucken, recherchieren, was da passiert ist, was ist da los.
Ja.
Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann sofort gecheckt, erstmal, was so auf Social Media los ist, wer was dazu postet, wer was dazu was sagt. Hab die ersten Netzreaktionen gesehen von der russischen Community, von Menschen mit russischen Wurzeln in Deutschland, aber Menschen mit russischen Wurzeln oder Russen in Russland eben, die auch schon direkt was gepostet haben. Ja, und da war so alles dabei, ne? Da war Trauer dabei, da war Wut dabei, Schock. So Nachrichten wie, oh mein Gott, lass uns bitte heute irgendwie sofort eine Demo organisieren, sofort rausgehen, uns verbinden.
Menschen in Russland haben gesagt, lass uns eine Demo.
Nee, in Deutschland.
Ah, in Deutschland, okay.
Ja, genau. Okay. Lass uns sofort auf die Straßen gehen, immer wieder ein nächster politisch Gefangener, der gestorben ist. Und ja, und das hat sich so über die Tage dann ja komplett krass aufgebauscht mit all diesen Reaktionen.
Ja, dieses Aufbauschen oder auch ganz viele Nachrichten zu ihm habe ich dann auch sehr, sehr krass auf Social Media gesehen. Und ey, es hört sich jetzt vielleicht irgendwie komisch an, aber es hat mich nicht überrascht. Also man hat es ein bisschen vielleicht kommen sehen. Wann haben wir die erste Folge gemacht über Nawalny? Das ist ja auch schon wieder so lang her. Und seitdem ist er immer noch in Haft gewesen. Und sein Zustand hat sich ja gefühlt immer wieder von den Fetzen, die man mitbekommen hat, die kleinen Bildern, die man irgendwo gesehen hat, immer verschlimmert. Und ja, was bei mir dann aber relativ schnell, was ich auch viel gesehen habe, ist, dass dann viele auch gesagt haben, okay, irgendwie wird jetzt gerade dieser Aufruhr um ihn sehr, sehr groß. Dabei darf man nicht vergessen, ja, er war irgendwie so dieses krasse Symbol und er war total wichtig für die Opposition in Russland. Aber er war halt eben auch das habe ich eben auch viel gehört, vielleicht auch viel aus ukrainischen Kreisen, aber eben auch auf aktivistischen Kreisen, die gesagt haben, er war halt kein also idealer Held, der war nicht unproblematisch.
Alexei Nawalny war definitiv kein Held oder der wäre kein Retter Russlands gewesen.
Ja.
Das auf gar keinen Fall, das finde ich, stellen dann auch so einige deutsche Zeitungen dann manchmal so ein bisschen komisch dar. Dabei, ja, gibt es auch viele kritische Sachen auf jeden Fall. Ja, du hast ja schon gesagt, ne, einer der bekanntesten Oppositionspolitiker in Russland und er wurde mehrmals festgenommen, er wurde vergiftet einmal, wurde ja in Berlin behandelt, kam dann wieder zurück nach Russland, wurde sofort am Flughafen festgenommen und saß in einem der härtesten Gefängnisse Russlands im Norden Russlands und ist dort auch gestorben. Ich glaube, um diesen Menschen zu verstehen, muss man sich vielleicht eine Doku dazu angucken. Und das habe ich auch gemacht und das war so spannend. Ich habe so viel über ihn gelernt. Und zwar gibt es eine Doku auf Arte, die heißt Becoming Nawalny. Da geht es auch um eben die Zeit in dem Straflager. Und alles andere von Anfang.
Aber auch seine problematische Vergangenheit, oder? Auch also das seine wird da auch eingeordnet.
Ja, genau. Mhm. Wie er auf bestimmte ultra-rechtsextreme Märsche gegangen ist, wie er sich positioniert halt teilweise, wie rassistisch er teilweise auch sich geäußert hat. Aber auch, warum so viele junge Russinnen und Russen hinter ihm waren.
Ja.
Das alles kriegt man in dieser Doku, finde ich, super, super gut mit, empfehle ich auf jeden Fall und verlinken wir euch in den Shownotes.
Yes, auf jeden Fall.
Und wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, von der lieben Anna. Vielen Dank dir für die Nachricht. Sie hat ein Video hochgeladen in ihrem WhatsApp-Status. Und zwar sieht man in diesen Videos, wie Menschen gewaltsam festgenommen werden in Russland, wie sie Blumen niederlegen für Nawalny, wie sie trauern. Und trotzdem eben dann in diesem Polizeiwagen landen. Sie hat das gepostet im WhatsApp-Status. Und daraufhin hat ihr ihre Oma, ihre russische Oma geschrieben auf WhatsApp. Anja, это fake. Не верь этому. Also Anja, das ist ein Fake. Glaub dem nicht, was du da siehst.
Und was daran ist der Fake? Dass diese Festnahmen waren?
Ja,
oder?
Diese Festnahmen, diese Trauer, das alles um ihn war in ihren Augen anscheinend Fake.
Okay, krass.
Und dann schreibt sie ihr zurück, nee, im russischen Staatsfernsehen ist alles Fake. Alles, da ist alles Fake. Und dann hat ihre Oma sie gefragt, ja, was ist denn los? Lebst du in Russland oder woher weißt du das so alles ganz genau, was da krass passiert? Und dann hat so ein Chat angefangen, wo sie angefangen haben zu diskutieren. Und die Anna hat dann direkt zurückgeschrieben, sie braucht gar nicht in Russland zu leben, um zu verstehen. Sie hat ihre Oma geschrieben, du bist komplett isoliert, du liest nichts anderes als das, was du im russischen Staatsfernsehen siehst. Und hat ihr versucht, einfach in vielen verschiedenen Formulierungen zu erklären, dass sie eigentlich gebrainwashed ist. Dass das, was sie gerade ihr schreibt, dass das komplett Schwachsinn ist, falsch ist, Desinformation, Propaganda. Und hat ihr dann geschrieben, lass uns einfach dieses Gespräch beenden, wenn du nicht willst, dass wir uns streiten.
Boah. Kein einfaches Gespräch mit der Oma zu führen auch, ne? Auf diese Art und Weise. Also,
und dann hat sie, die Oma, dann einfach nur geschrieben, ja, jeder hat seine eigene Wahrheit.
Also Props an dich, Anna, dass du in die Diskussion gegangen bist bei deiner Oma, richtig und wichtig, dass man das trotzdem auch irgendwie versucht zumindest, auch wenn es offensichtlich in dem Fall erstmal nicht zu einem total positiven Ergebnis geführt hat. Mhm. Das ist richtig krass, aber ich muss da ein bisschen denken an diese Arte Tracks East Folge, die können wir euch auch verlinken. Das ist von der russischen Journalistin Masha Borzunova moderiert und gemacht worden. Sie analysiert ganz oft so Staatspropaganda aus dem russischen Fernsehen und die bereitet das immer ganz spannend auf, das ist auf Deutsch übersetzt und das heißt Masha und Russia, glaube ich, das Format, das ist richtig gut, also da kann ich echt nochmal empfehlen und sie hat eben so ganz genau drauf geguckt, das, was eben so in den russischen Medien dazu gesagt wurde, nachdem Nawalny gestorben ist. Und das war so ganz viel, warum sollten wir ihn umbringen? Wir haben ja davon nichts. Und dass diese ganze Trauer und so, das ist alles fake. Also genau das, was uns Anna geschrieben hat von ihrer Oma, genau das, man merkt richtig, dass sie das so eins zu eins quasi gesagt hat, wie eben das, was da gesagt wird. Und so von wegen, ja, und der Westen, der wird das jetzt zu seinen Zwecken benutzen. Also ne, die typischen Sachen, die wir jetzt schon seit 2 Jahren irgendwie immer wieder verstärkt hören, wurden da auch nochmal jetzt natürlich zum Tod von Nawalny auch nochmal gesagt. Und deswegen wundert es mich leider nicht, aber ich kann euch diese Doku oder diese Folge empfehlen, um einfach mal zu verstehen, woher die Leute manchmal dann auch so diese Sätze kriegen oder diese Ideen kriegen, die sie euch dann manchmal sagen, vielleicht, wenn ihr eben russische Verwandte habt, die sowas konsumieren.
Und da fragt man sich natürlich jetzt auch, trotz allem, also man merkt, Russland macht alles, dass das gar kein Thema eigentlich ist, dass Nawalny dann weiterhin, dass sein Tod auch gar keine Rolle spielt, aber wir wollen trotzdem wissen, was wird sich oder wird sich überhaupt irgendwas ändern nach seinem Tod, jetzt vor allem auch so kurz vor der Präsidentenwahl in Russland, die findet ja statt vom 15. bis zum 17. März, da wird ja ein neuer Präsident gewählt, also alle wissen, dass Putin Präsident bleibt. Genau, und wir haben da eine Expertin gefragt, Elisaweta Kuznetsova, sie ist Politikwissenschaftlerin, sie forscht am Weizenbaum-Institut zu Propaganda, digitaler Desinformation und hat die politische Lage in Russland sehr gut im Blick und wir haben sie gefragt, ja, wird sich denn jetzt was ändern mit dem Tod Nawalnys?
Well, on the one hand, you would think that it might.
Ja, und hier sagt sie, auf der einen Seite könnte man denken, dass es eine neue Welle an Protesten in Russland auslöst, aber oppositionsorientierte Russinnen und Russen haben Russland verlassen. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aktivistinnen und Aktivisten gibt es in Russland quasi gar nicht mehr. Es gibt nur noch ein paar. Auf der anderen Seite raubt Nawalnys Tod Russland auf eine Art diesen sehr charismatischen Anführer. Ich denke aber nicht, dass es tatsächlich irgendeine Auswirkung auf die Wahl hat.
Und was ich dann eben auch ganz viel auf Social Media gesehen habe, und ich wette, ganz viele von euch auch, ist seine Frau Julia Nawalnaja. Ich glaube, dieses Video haben sehr viele gesehen, kurz nachdem diese Nachricht kam, dass er verstorben ist, ist, dass sie auf dieser Sicherheitskonferenz in München war und dann gesagt hat, sie möchte seine Arbeit fortführen und eben für ein, in Anführungszeichen, freies Russland kämpfen und dass sie eben so eine Verurteilung der Verantwortlichen und besonders Putin und seinem Umfeld fordert. Und ich glaube, wir haben uns dann auch gefragt, okay, könnte das jetzt vielleicht irgendwie so eine Umbruchstimmung geben? Was denken die Menschen in Russland über sie? Welche Rolle könnte sie vielleicht jetzt einnehmen? Und ich meine, das ist ein bisschen schwierig, das herauszufinden, was die Leute über sie denken, weil man ja eben die Meinung nicht so frei äußern kann und weil ganz viele eben fürchten müssen vor irgendwelchen Strafen. Es wird wohl davon ausgegangen, dass sie für viele Menschen, die im Exil leben, also nicht mehr in Russland sind, genau, also ausgewandert sind, dass sie da halt eben ziemlich vielleicht beliebtes angesehen ist. Und es gibt hier so ein Zitat aus einem Artikel vom BR dazu, und zwar von einer Frau, die heißt Natalia Karotkova vom Verein Russians e.V. aus München. Sie geht wohl regelmäßig auf die Straße mit anderen Leuten aus dem Verein und sie wollen eben zeigen, dass sie gegen den russischen Angriffskrieg sind. Und sie sagt, wir sprechen von der Generation Nawalny, also von Menschen, die mit ihm als Galionsfigur der russischen Opposition aufgewachsen sind. Und sein Engagement hat vielen geholfen, ein sogenanntes, sie sagt, bürgerliches Bewusstsein zu erlangen. Also viele stehen jetzt ohne diesen Lehrer da. Und Julia führt jetzt wohl eine Sache weiter, aber nicht mehr als Lehrerin, sondern als Symbol, eine Widersacherin des Regimes, eine starke Frau. Viele werden ihrer Sache folgen. Wir werden unser politisches Leben im Exil mit Julia und ihrem Team teilen. Mhm. Also daran merkt man wohl auch, ist irgendwie so zu so einer Art Symbol geworden. Wir haben da noch ein paar andere Artikel zu dem Thema und eben ein paar andere Einordnungen zu ihr gelesen. Ein ZDF-Reporter sagt zum Beispiel sowas wie, dass es halt noch nicht so oft funktioniert hat, dass wenn jemand im Ausland ist und die Opposition in Russland unterstützen möchte, dass es halt einfach schwierig ist, wenn man nicht vor Ort ist. Und dass es eigentlich gar keine Opposition als politische Kraft gerade im Land gibt, eher so eine Haltung, eine politische Haltung. Mhm. Also genau, schwierig, viele Einordnungen, viele Vermutungen und es kommt aber so ein bisschen raus, ist jetzt alles so sehr viel Symbol auch oder symbolhaft. Wir haben jetzt ganz viel angeteased, Leute, ganz viele Dokus, ganz viele Videos, ganz viele Artikel. Das verlinken wir euch alles, falls ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen wollt.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Gedanken, schickt einfach Sprachnachrichten oder generell einfach Mails an nettemädchen@dasding.de oder uns per DM. Und yes, wir haben ja gerade eigentlich die Potscha der Woche schon vorgezogen.
Haben wir.
Ja, wir haben ja die Nachricht von Anna vorgelesen. Ich habe nur vergessen zu sagen, dass das Potsdam der Woche ist. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir an dieser Stelle einmal. Deswegen,
es sei dir verziehen. Machen wir den Sack zu, die Folge zu. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt uns, sprecht mit uns, verlinkt uns. Wir freuen uns jedes Mal. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
Und über Bewertungen, natürlich. Ja, vergesst es nicht, weil die sind cool. Okay, danke.
Da weiter. Baka, baka.
Baka, baka. Tschüss. Baka, baka. Tschüss. Baka, baka.
Bye, bye. Tschüss.